In unserem Leben, in unserem Alltag haben wir täglich mit Unterschieden zu tun. Es ist nicht alles dasselbe, alles ist anders. Wir sehen anders aus, wir haben unterschiedliche Dinge, wir haben unterschiedliche Beschäftigungen. Also es gibt sehr viele Unterschiede, wie bei Kain und Abel haben wir gehört, gleich von Anfang an auch. Abel hat ein Opfer gebracht, Kain hat ein anderes Opfer gebracht, war ein Unterschied da. Und dann Gott hat auch unterschiedlich reagiert darauf. Abel sein Opfer hat Gott angenommen, Kain sein Opfer hat er abgelehnt. Und also wir haben immer mit Unterschieden zu tun. Und wie reagieren wir auf die Unterschiede? Sind wir gleichgültig? Oder reagieren wir mit Zorn? Oder reagieren wir mit Dankbarkeit? Wir reagieren auch sehr, sehr unterschiedlich. Besonders wenn wir unterschiedlich behandelt werden. Auch die Kinder sind darauf sehr empfindlich, wenn in der Schule zwei Kinder haben etwas dasselbe gemacht, einer wird gelobt, der andere nicht. Dann gibt es viel Ärger. Auch Erwachsene sind auch nicht viel besser. Warum hat man den so und mich so? Normalerweise reagieren wir auf jeden Unterschied mit Aufmerksamkeit und Teilnahme. Wir sind normalerweise nicht gleichgültig zu den Unterschieden. Wenn jemand besitzt mehr als wir reagieren darauf. Oder wenn jemand mehr Glück hat. Oder besonders wenn jemand für dieselbe Leistung mehr Geld bekommt als du. Bist auf der Arbeitsstelle mit einem Kollegen und er verdient mehr Geld als du und ihr arbeitet genau dasselbe. Dann wie reagierst du darauf? Wir reagieren mit Anteilnahme, emotional. Wir sind nicht gleichgültig dazu. Wir sehen diese Unterschiede und es ist uns meistens nicht egal. In gewissen Rahmen ist es auch normal. Es wäre schlimm, wenn uns alles egal wäre. Das ist auch schlecht. Es darf nicht egal sein. Aber meistens reagieren wir normal im gewissen Rahmen. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Aber bei einem Thema muss man immer wieder feststellen, wie die Menschen so sehr, sehr gleichgültig sind. Kann man jetzt einschalten? Sind sehr, sehr gleichgültig sind. Es gibt einen sehr, sehr großen Unterschied, den sehen sie. Aber und zu diesem Unterschied sind sie gleichgültig. Sonst sind die Menschen nicht gleichgültig zu den Unterschieden. Aber zu diesem Unterschied sind sie sehr gleichgültig und sagen meistens, das ist mir egal. Und gerade über diesen großen Unterschied, lass uns jetzt etwas nachdenken. Wir lesen aus der Bibel einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16, von Verse 19 bis 31. Lukas 16, von Vers 19 bis 31. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Hier sehen wir den großen Unterschied zwischen 2 Männern. Es wird hier sehr deutlich gezeigt. Wir haben hier den reichen Mann und Lazarus, das sind die 2 Menschen, werden hier uns dargestellt, seine Geschichte aus ihrem Leben. Und wir sehen auch den großen Unterschied, es wird hier vieles beschrieben, aber zuerst schauen wir, da war ein großer Unterschied im Leben, als sie gelebt haben, da war ein sehr großer Unterschied zwischen ihnen. Es war aber ein reicher Mann, also sein Reichtum wird mit folgenden Worten beschrieben, also der reiche Mann, wie ging es ihm? Der kleidete sich in Purpur und kostbarer Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Mit anderen Worten, dieser reiche Mann hatte alles, was er wollte. Er hatte feine Kleider, also gute Kleider, tägliche Feier hat er gehabt, tolle Partys, also gefeiert jeden Tag, steht geschrieben, sogar täglich, alle Tage herrlich und in Freuden. Viele Menschen haben ihn bestimmt beneidet. Das ist echtes Leben. Wer heute, man kann hören oder sehen, so Berichte über reiche Menschen, über erfolgreiche Menschen, die sehr, sehr berühmt sind, wird ihr Reichtum gezeigt und alles, was sie sich leisten. Und hin und wieder habe ich auch schon gehört, so Menschen sagen: Wow, das ist ein Leben. Wenigstens ein bisschen davon, wenn ich das haben könnte, 1% von dem Ganzen. Doch, das wäre doch so toll. Man kann sich vorstellen, dass dieser reiche Mann auch so beneidet wurde. Denn die Menschen haben sich ja bis heute nicht verändert. Die Menschen sind genauso geblieben wie auch damals. Das ist ein echtes Leben, wenn ich nur einen Bruchteil davon haben könnte. Und gleichzeitig, neben diesem reichen Mann, lebte ein anderer Mensch. Dieser Mensch wird so beschrieben. Er war bettelarm, also wirklich sehr, sehr arm. Finanziell, gesellschaftlich hat er keine Bedeutung gehabt. Sein Körper war bedeckt mit Geschwüren, also er war krank gewesen und diese Krankheit, wie es aussieht, wollte nicht einfach verschwinden. Und jeden Tag lag er vor der Tür des reichen Mannes, er lag vor der Tür, er durfte nicht rein. Das ist die Gesellschaft, feine Gesellschaft. Und so ein kranker mit Geschwüren, alter Mensch, wer braucht ihn schon dort drinnen? Und sein Verlangen, sein ständiger Wunsch war, wenigstens das Essen, was von dem Tisch des Reichen runterfällt, dass er das eben ein bisschen bekommt. So die Speisereste, heute würde man sagen, so der Biomüll, also so ein modernes Wort. Das, was man rausschmeißt, gut, da ist der reiche Mann, ja, gibt ihm dieses Essen. Also er war ständig hungrig, kann man davon ausgehen. Weil da viel hat er nicht davon bekommen und lecker war es auch nicht. Und das einzige Mitleid, welches er bekam, dieses Mitleid kam nicht von Menschen, sondern von Hunden, welche an seinen Geschwüren leckten. Ich weiß das aus meiner Kindheit auch, habt ihr bestimmt auch Erfahrung gemacht, wenn man so Wunden hat an Füßen, so verschiedene Kratzer und. Und wenn sie heilen und die Hunde lecken, dann heilt es besser. Das habe ich auch erlebt in meiner Kindheit. Und so die Hunde leckten ihn, sie halfen ihm. Das ist auch wahrscheinlich so, wurde auch Erleichterung für ihn und auch sein Genesungsprozess wurde dadurch verstärkt. Also wir sehen einen sehr großen Unterschied zwischen diesen 2 Menschen, der reiche Mann und Lazarus. Einer ist reich, der andere ist arm. Einer wird von allen beneidet, Die andere wird von allen bedauert oder verachtet. Einer feiert ständig, der andere hungert ständig. Einer ist wohlauf, also es geht ihm gut, und der andere leidet Not. Es gibt hier noch einen Unterschied, also im Leben, in ihrem Leben gab es noch einen Unterschied, und der ist gar nicht so klein, das ist vielleicht sogar der größte Unterschied. Der Arme wird hier bei seinem Namen genannt, Lazarus. Lazarus bedeutet auf Hebräisch, Gott hat geholfen. Der Name des Reichen ist nicht bekannt, namenlos. Das ist der große Unterschied jetzt auch in ihrem Leben. Also der Name des Reichen ist heute absolut bedeutungslos. Niemand weiß, kennt ihn. Von Lazarus hört man hin und wieder, von diesem armen Lazarus. Der Name ist bis heute noch vielen Menschen bekannt. Und dank seines Namens hier wissen wir, dass auch diese Geschichte, das ist kein Gleichnis, so eine lehrmäßige Geschichte, die eigentlich nie statt da war, aber so als zur, wie eine Fabel wird das so benutzt, wie ein Beispiel. Das ist kein Gleichnis, das ist eine wahre Geschichte, wahre Begebenheit, weil ein Name wird hier genannt. Es ging um Lazarus, ein konkreter Mensch mit einem Namen. Später kommt noch Abraham auch noch hinzu, aber hier, es geht hier um Lazarus, nicht um den Abraham. Und das ist sehr wichtig, sonst in keinem einzigen Gleichnis werden Namen benutzt. Es wird immer einfach ein König feiert und er hat einen Sohn oder Knechte und. Kein einziges Mal wird Namen erwähnt. Hier wird ein Name benutzt und das ist ein Hinweis darauf, dass es kein übliches Gleichnis, sondern eine Begebenheit, die tatsächlich stattfand. Und Jesus ist ja Gott. Er kommt aus dem Jenseits. Er weiß, wie es dort läuft. Wir wissen nicht. Und deswegen erzählt er eine kleine Geschichte aus dem Jenseits, verbindet mit diesem Leben und uns will uns etwas damit erklären. Also wir sehen, es war ein großer Unterschied im Leben dieser beiden Menschen. Der große Unterschied geht weiter, das ist nicht der einzige. Schauen wir uns an den großen Unterschied im Sterben, also als sie gestorben sind, also im Tod oder durch den Tod. Wie es bei allen Menschen ist, so kommt auch für diese beiden die Zeit zum Sterben. Zuerst stirbt Lazarus und er wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. So wird über Lazarus gesagt, von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Danach stirbt auch der reiche Mann. Über ihn wird berichtet, es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Also diese Berichte, sehen wir schon den Unterschied hier. Was für ein Riesenunterschied zwischen den beiden. Lazarus wird von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Natürlich, damit ist nicht sein Körper gemeint, dass sein Körper wurde in den Himmel zu Abraham gebracht, sondern seine ewige Seele. Oder mit anderen Worten, die Engel trugen Lazarus in den Himmel zu Gott. So kann man es auch sagen. Also in Abrahams Schoß getragen, also bedeutet in den Himmel zu Gott. Über den reichen Mann wird nur berichtet, dass er einfach begraben wurde, beerdigt, begraben wurde. Man hat ihn auf den Friedhof gebracht und dort zugescharrt, beerdigt, zugedeckt. Man hat ihn sachgemäß, heute auf moderne Weise, wie man heute sagt, sachgemäß entsorgt. Also ist alles korrekt gemacht, aber Hauptsache er ist weg. Ein riesengroßen Unterschied zwischen den beiden. Wir sehen, dass der große Unterschied zwischen den beiden hiermit noch nicht beendet ist, sondern richtig beginnt. Der größte Unterschied, der geht weiter. Nämlich der Unterschied, der große Unterschied nach dem Tod. Jesus erzählt uns weiter diese Begebenheit und sagt, dass der reiche Mann nach seinem Tod, er befindet sich in der Hölle. Er leidet schreckliche Qualen im Feuer. Das wird alles so, Jesus sagt, so war es gewesen. Lazarus aber ist im Himmel zusammen mit Abraham und er befindet sich, wie es formuliert wird, im Schoß Abrahams. Das bedeutet, es geht ihm unheimlich gut. Es muss sich unbedingt jetzt zwei erwachsene Männer und einer sitzt auf dem Schoß beim anderen. Das ist, sieht für uns irgendwie komisch aus. Ja, was soll das bedeuten? Muss das nicht unbedingt das bedeuten, aber bedeutet das irgendwie, Abraham und Lazarus waren so, dass man sieht, dem Lazarus geht es unheimlich gut. Deswegen bis auch heute in deutscher Sprache gibt es diese Redewendung, mir geht es gut wie in Abrahams Schoß. So, das ist praktisch wohl, alles, mir fehlt nichts, alles wunderbar. Es geht ihm unheimlich gut. Ein sehr großer Unterschied. Hier wird der Unterschied zwischen den beiden richtig groß. Wir lesen, und als er, also der Reiche, im Totenreich, in der Hölle, seine Augen erhob, da er Qualen litt. Merken wir auf diese, achten wir auf diese alle Worte. Qualen waren da. Er hatte Qualen. Sieht er den Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Daraus sehen wir, dass der reiche Mann in einer schrecklichen Lage sich befand. Er war mitten im Feuer. Er brannte, aber er verbrannte nicht. Normalerweise Feuer verbrennt und dann ist der Gegenstand weg. Aber nicht hier. Er brannte und es nahm kein Ende. Er verbrannte nicht. Und wir, jeder von uns hat schon bestimmt mit Feuer irgendwie Berührungen gehabt. Ein bisschen verbrannt hier, ein bisschen da. Vielleicht jemand auch sogar sehr viel verbrannt. Solche Fälle gibt es auch. Wir wissen, wie weh das tut, wie es schmerzt, wenn man mit dem Feuer in Berührung kommt. Er litt unbeschreibliche Schmerzen. Und daraus resultiert sich auch ein unbeschreiblicher Durst. Er quälte ihn, also er war durstig. Da gab es kein Wasser. Mitten im Feuer in der Hölle gibt es kein Wasser. Lazarus aber durfte seine Situation richtig genießen. Nochmal zum Lazarus. Er wurde getröstet, sagt Abraham später, und es ging ihm sehr gut. Also er genoss, er hat genossen, diese Situation im Schoße Abrahams zu sein. Was für ein Unterschied zwischen den beiden, gerade nach ihrem Tod. Das ist der größte Unterschied. Dieser reiche Mann, der sein ganzes Leben gewohnt war, Befehle zu erteilen. Er hat immer gesagt und es wurde getan. Er hat alles bekommen, was er wollte. Er wendet sich jetzt zu Abraham mit zwei Bitten. Zwei Bitten hat er. Zwei Fragen, zwei Bitten, zwei Wünsche. Erstens, Lazarus soll doch bitte wenigstens die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und seine Zunge kühlen. Also ein Tropfen Wasser. Eine Bitte. Die zweite Bitte lautet, Lazarus soll doch von den Toten auferstehen und seine Brüder warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Diese zwei Bitten sind sehr unterschiedlich. Erste Bitte geht es ihm um sein eigenes Wohl. Bei zweiter Bitte, das war ja eine viel bessere Bitte, da ging es ihm um den Wohl seiner Brüder. Und auf beide dieser Bitten, die Antwort war nein. Er hatte nur zwei Bitten, keine einzige Bitte wurde erfüllt. Wieso wurden die Wünsche des reichen Mannes nicht erfüllt? Klar, Jesus beantwortet uns diese Frage nicht, aber wir können ein bisschen nachdenken. Warum wohl wurden diese Wünsche, diese zwei Wünsche nicht erfüllt? Man könnte fünf mögliche Gründe dafür aufzählen, wieso diese Wünsche des reichen Mannes nicht erfüllt wurden. Ein Grund ist, Jesus erklärt es, oder Abraham, Gottes Gerechtigkeit. Der reiche Mann hat seinen Trost bereits bekommen auf Erden, jetzt wird Lazarus getröstet. Also so eine Gerechtigkeit Gottes, ausgleichende Gerechtigkeit. Der zweite Grund ist die große Kluft. Abraham sagt, zwischen uns ist eine große Kluft, das geht nicht. Wir können nicht zu euch, ihr könnt nicht zu uns. Das ist unmöglich, da Wasser rüberzubringen. Und der dritte Grund, warum die Bitten nicht erhört wurden, die Nutzlosigkeit. der Durst wird doch nicht gestillt. Was wird schon dieser Finger, nasser Finger mit Wasser, was wird er bringen? Und die Brüder werden sich trotzdem nicht bekehren. Wenn Abraham sagt, wer der Bibel nicht glaubt, der wird auch nicht glauben, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Heute hört man hin und wieder von Menschen, ja, wenn jemand von dort kommen würde und würde alles sagen, dann würde ich glauben. Nein, dann wirst du nicht, weil einer ist gekommen von dort. Und glaubst du ihm? Jesus ist von dort gekommen. Und Abraham sagt, oder Jesus mit Worten Abraham sagt, das ist ganz deutlich, wenn Menschen Mose und Propheten, also der Bibel, nicht glauben, dann werden sie auch nicht glauben, wenn jemand aus den Toten auferstehen würde. Und der vierte Grund, warum die Frage oder die Bitte abgelehnt wurde, der reiche Mann hat sich an die falsche Adresse gewandt. Er wendet sich an Abraham, als ob Abraham Gott wäre. Als ob Abraham diese Kluft gestiftet hat oder ob Abraham den Lazarus auferwecken kann. Abraham kann das nicht. Das ist eine falsche Adresse. Gott kann es. Das bedeutet, dass dieser reiche Mann, er kannte Gott nicht. Er hat Gott nicht gekannt. Das ist schrecklich. Er hatte keinen Anschluss an die Quelle des Lebens gehabt, der reiche Mann. Auf der Erde, er lebte einfach, wie er wollte, aber an Gott war er nicht angeschlossen. Und deswegen wandte er sich nicht an Gott, sondern an Abraham. Und fünfte Ursache, in der Hölle werden keine Wünsche erfüllt. Das ist bestimmt auch ein Grund. In der Hölle wird kein einziger Wunsch erfüllt. Es gibt Menschen, ich habe auch persönlich solche Menschen getroffen, sie denken und sagen, sie werden in der Höhle viel Spaß haben. Sie werden mit ihren Kumpels feiern und sich besaufen und alles Mögliche machen und richtig tolle Partys haben, ewig lang. Es ist ein großer, großer Irrsinn und Irrtum, totaler Irrtum. Die Bibel sagt, dass die Höhle ist ein Ort der größten Dunkelheit und Einsamkeit. In Hiob, Kapitel 10, Vers 22 lesen wir über die Höhle oder Totenreich, das Land, das schwarz ist wie die Finsternis, das Land des Todesschattens, wo keine Ordnung herrscht, wo das Licht wie tiefe Finsternis ist. Mit dieser Beschreibung, da ist Gemeinschaft unmöglich. Du siehst niemanden, du wirst niemanden sehen können. Das, die Finsternis, da ist Unordnung, also keine Ordnung herrscht, da funktioniert gar nichts. In der Hölle wird es keine Gemeinschaft geben. In der Hölle gibt es keine Freunde und auch kein Vergnügen, nur Qualen und Pein. Ja, es ist ein sehr großer Unterschied zwischen diesem reichen Mann und dem Lazarus. Und der letzte Unterschied ist der größte und auch der schrecklichste. Das ist uns wohl klar. Und liebe Freunde, wenn jemand in die Hölle nicht will, der muss unbedingt glauben, dass es Gott gibt. Er muss unbedingt glauben, dass es die Hölle überhaupt gibt. Und nach dem Tod geht es weiter. Der muss es glauben. Und es gibt nach dem Tod eine Existenz, ein Leben, egal wie man das nennt. Der Mensch verschwindet nicht nach seinem Tod. Egal, ob er, was er geglaubt hat, egal, wie er gelebt hat, er existiert weiter. Die Frage ist nur, wo? Zusammen mit Abraham und Lazarus oder zusammen mit diesem reichen Mann in der Hölle? Das ist der große Unterschied. Entweder im Himmel oder in der Hölle. Einen dritten Ort gibt es nicht. Die Bibel spricht eindeutig darüber, dass es die Hölle gibt. Es gibt den Ort der ewigen Qual und Pein. Der moderne Mensch heute, der streitet das ab, der sagt, nein, sowas kann nicht sein. Gott ist ja so ein lieber Gott, er kann doch nicht eine Hölle sich ausdenken. Solche Hölle, wie die Bibel sie beschreibt, sie ist schrecklich und das stimmt. Also Gott kann sowas nicht machen, er will sowas nicht machen, er ist viel zu gut, viel zu nett, viel zu lieb. Und Menschen glauben einfach nicht, dass es die Hölle gibt. Und Jesus aber ist derjenige in der Bibel, der in der Bibel über die Hölle am meisten redet. Das ist interessant. Niemand hat in der Bibel mehr über die Hölle gesprochen als Jesus. Und deswegen sollten wir das, was über die Hölle gesagt wird, besonders ernst nehmen. Denn die Hölle gibt es. Die ist nicht abhängig von unserem Glauben, sondern von dem, was die Bibel sagt. Und die Bibel sagt ganz eindeutig, die Hölle gibt es. Schauen wir ein paar Verse, wo Jesus oder auch andere, auch die Apostel davon sprechen. Markus 9, Verse 43 bis 44. Es ist besser für dich, sagt Jesus, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Wird hier die Hölle auch beschrieben als unauslöschliches Feuer. Johannes 5, 28, 29. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und sie werden hervorgehen. Also alle werden hervorgehen, alle werden auferstehen. Die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Also niemand verschwindet auf ewig, indem dass er stirbt. Matthäus 25, 41. Dann wird er, also Jesus, auch denen zur Linken sagen: Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Das wird hier über die Hölle gesagt. Die Hölle ist für den Teufel und seine Engel bereitet. Nicht für den Menschen, aber der Mensch ist ja gegen Gott gegangen. Deswegen teilt er das Urteil, das über den Teufel gesprochen wurde oder wird. Und in das ewige Feuer. Das ist nicht nur ein vorübergehendes, nicht nur ein bisschen Probleme, sondern ein ewiges Feuer. Offenbarung 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet, und sie werden gepeinigt, werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier wird die Hölle beschrieben, der Teufel wird dort geworfen, die Hölle ist für den Teufel. Es gibt solche Märchen, dass in der Hölle der Teufel und die bösen Geister, sie quälen die Menschen, da braten sie auf den Pfannen und so weiter. Das ist Unsinn, das ist alles Unsinn. Der Teufel wird selber geplagt in der Hölle und seine Dämonen auch. Die werden diese ewige, in dem feurigen See, werden sie ewig, von Ewigkeit zu Ewigkeit gepeinigt werden. Und noch letzter Stelle, Offenbarung 20, 14 bis 15, Offenbarung 20, 14 bis 15. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also wir sehen, es gibt noch andere Bibelstellen, die darüber sprechen. Wir sehen, die Bibel spricht sehr eindeutig über die Hölle. Die Hölle gibt es und sie ist ewig. Warum wurde der reiche Mann in die Hölle geworfen? Weil er reich war oder vielleicht weil er zu viel gefeiert hat? Weil er ein leichtes Leben hatte? Also wenn alle, die ein leichtes Leben haben, kommen dann in die Hölle? Bestimmt nicht deswegen, nein. Weil das Problem war nicht Reichtum, auch nicht die Feierlichkeiten waren sein Problem. Er kam in die Hölle, weil sein Leben nicht auf Gott ausgerichtet war. Überhaupt nicht. Weil er Gott nicht kannte. Als Israelit wusste er über Gott bestimmt sehr viel. Aber er hatte kein Interesse, kein Bezug zu Gott. Er lebte für sich und das war's. Gott hat ihn nicht interessiert, weil er die Rettung Gottes nicht gesucht hatte. Deswegen wurde er in die Hölle geworfen. Er war mit anderen Worten an der Quelle des Lebens nicht angeschlossen. Er hatte mit Gott nichts zu tun. Oder anders gefragt, warum wurde er in den Himmel getragen? Weil er arm war oder weil er viel gelitten hatte, weil er ein schweres Leben hatte. Bedeutet, alle, die heute viel leiden, die kommen in den Himmel. Oder die besonders schwere Schicksale haben, die werden in den Himmel kommen. Nein, nein und nein, nicht deswegen. Lazarus kam in den Himmel, Wir wissen nicht, aus dem Bericht selbst wird er nicht deutlich gesagt, aber die Deutung, dass er sein Name deutet darauf hin, er kam in den Himmel, weil sein Leben auf Gott ausgerichtet war. Er kannte Gott, Gott hat geholfen. Lazarus bedeutet, Gott hat geholfen. Das ist ein Hinweis. Auch wenn hier nicht steht, wir wissen aus der ganzen Lehre der Bibel, in den Himmel kommt man nur deswegen, weil man eine Glaubensbeziehung zu Gott hatte. Nur deswegen. Nicht wegen leichtem oder schwerem Leben. Weil Lazarus kam in den Himmel, weil er die Rettung Gottes gefunden hatte. Er kannte sie. Er war an der Quelle des Lebens angeschlossen. Auch wenn es ihm sehr, sehr schwer und dreckig hier im Leben ging. Aber er war an der richtigen Quelle angeschlossen. Warum hast du dich immer noch nicht zu Gott bekehrt, wenn hier jemand so ein Mensch ist? Warum hast du dich immer noch nicht bekehrt? Vielleicht deswegen, weil du nicht glaubst, dass du in die Hölle kommst. Ich habe diese Erfahrung oft gemacht. Man fragt Menschen, glaubst du, dass es eine Hölle gibt? Viele glauben nicht, aber es gibt Menschen, die sagen, glauben. Ja, ich glaube. Glaubst du, dass du in die Hölle kommst? Die meisten sagen, nein. So schlecht bin ich auch wiederum nicht. Und da ist es. Das ist das Problem. Deswegen bekehrst du dich nicht zu Gott, weil du nicht glaubst, dass du in die Hölle kommen wirst. Wer nicht glaubt, dass er in die Hölle kommt, der wird auch sich zu Gott nicht bekehren, weil er braucht ja keine Rettung. Wer in die Hölle nicht kommt, der ist ja nicht verloren. Er braucht ja keinen Retter. Die Hölle ist ein schrecklicher Ort in der Ewigkeit. Und der Schrecken der Hölle wird hier mit zwei Faktoren zum Ausdruck gebracht. Einmal sind das große Qualen, Feuer und brennender Durst, das sind sehr, sehr groß von Qualität. Und das Zweite, dass es ewig alles ist, ohne Ende, unendlich, unaufhörlich, ohne Pause, konstant und ohne Unterbrechung. Ewig, das ist das schrecklichste Wort hier in diesem ganzen Geschichte. Und zwar von allen verlassen und vergessen, von allen, vergessen von den Nächsten, vergessen von Gott selbst. Niemand in der Hölle wird an dich denken, niemand. Auch niemand im Himmel wird an dich denken. Das ist schrecklich. Niemand im Himmel, vielleicht wird deine Vater und Mutter da sein, vielleicht deine Frau, dein Ehemann, vielleicht deine Kinder werden im Himmel sein und du wirst in der Hölle sein. Sie werden nicht über dich denken. Du wirst von allen vergessen und verlassen sein. Das ist der Ausdruck der totalen Verlassenheit von Gott selbst. Und das ewig und ohne Ende. Der reiche Mann und der arme Lazarus. Zwei Leben, zwei Lebensweisen, zwei Endstationen. Was für ein Unterschied zwischen den beiden. Unterschied im Leben, im Sterben und besonders der große Unterschied nach dem Sterben, nach dem Tod. Wo wirst du in der Ewigkeit sein? Da, wo Abraham und Lazarus sind oder da, wo der reiche Mann ist? Wenn du keine Ahnung hast, auf welcher Seite du in der Ewigkeit wirst, dann kannst du dir sicher sein, du wirst sein auf der Seite des reichen Mannes. Wenn du überhaupt keine Ahnung hast, wo du sein wirst, dann höchstwahrscheinlich wirst du sein auf der Seite des reichen Mannes. Um mit Abraham in der Ewigkeit sein zu können, muss man mit Jesus Christus hier auf der Erde leben. Deswegen wird das Evangelium verkündigt, schon 2000 Jahre lang, weil es diesen großen Unterschied gibt. Und deswegen werden Menschen zur Bekehrung gerufen, überall, auch hier. Wie oft wurden hier schon Menschen zur Bekehrung gerufen? Auch heute rufen wir zur Bekehrung auf. Und deswegen unermüdlich Gottesdienste, immer wieder Gottesdienste und noch darüber hinaus, noch in der Woche, wegen diesem großen Unterschied. Auch, das ist nicht der einzige Grund. Das ist einer der wichtigen Gründe. Es gibt diesen großen Unterschied. Es wird diesen Unterschied geben, wo du in der Ewigkeit sein wirst. Im Himmel oder in der Hölle. Den großen Unterschied, den gibt es tatsächlich. Und es gibt einen riesen Unterschied zwischen Menschen, die mit Gott versöhnt sind, Menschen, die mit Gott nicht versöhnt sind. Es ist ein riesengroßer Unterschied zwischen Menschen, die an die Quelle des Lebens angeschlossen sind und die Quelle des Lebens nicht kennen. die kein Interesse an der Quelle des Lebens haben. Es wird ein großer Unterschied sein. Du bist doch sonst zu den Unterschieden nicht gleichgültig. Also niemand von uns ist gleichgültig zu den Unterschieden. Sei nicht gleichgültig zu diesem großen Unterschied. Es geht doch um deine persönliche Ewigkeit. Und wir laden dich zu Jesus ein. Komm zu ihm, kehre um zu ihm, beuge dich vor ihm, bete ihn an. Nur Jesus kann dich von der ewigen Hölle retten. Nur er, nicht Abraham, nicht Lazarus, nicht Mose, nicht Maria, niemand kann dich von der Hölle retten. Nur Jesus allein. Er ist unser Retter, er ist unser Heiland. Amen. Zum Schluss noch, bevor wir beten, möchte ich ein Gleichnis vorlesen aus seinem Buch. Ein christlicher Autor hat beschrieben, dass es ein Gleichnis ist. Er hat versucht, so einen Aspekt der Hölle zu beschreiben. Ist nicht lang, ich lese es vor. Ein Wanderer geht über eine endlose graue Steppe. Überall sieht er Menschen sitzen. Sie haben gequälte Gesichter, sie raufen sich die Haare. Sie sitzen und stützen den Kopf schwer in die Hand. Sie scheinen ratlos zu sein. Es sieht so aus, als ob sie mit größter Anstrengung über irgendetwas nachdenken. Die Leute können einem leid tun. Worüber denkt ihr nach? Fragt sie der Wanderer. Über einen Namen. Über einen Namen? Über welchen Namen denn? Ja, das wissen wir eben nicht. Das ist ja gerade unser Unglück. Wie, das wisst ihr nicht? Ihr denkt über einen Namen nach, den ihr nicht kennt? Das verstehe ich aber wirklich nicht. Ja, sagen die Verdammten, wir wissen nur schemenhaft, dass es einen Namen gibt, einen starken, einen herrlichen Namen. Wenn wir diesen Namen anrufen würden, dann könnten wir sogar hier aus der Hölle errettet werden. Bei Lebzeiten haben wir diesen Namen gehört, aber wir haben nicht darauf geachtet. Und jetzt können wir ihn eben nicht mehr finden. Kannst du uns nicht diesen Namen sagen? Und dann hängten sich die Verdammten an den Wanderer, flehen und bitten, betteln und winseln, ob er ihnen nicht diesen Namen nennen könnte. Das Erschütterndste aber kommt erst jetzt. Der Wanderer nennt ihnen nun den Namen, den einen, den großen, den herrlichen Namen, den Namen Jesus. Aber so deutlich er auch den Namen ihnen sagen mag, es ist, als könnten sie ihn nicht verstehen. Schließlich ruft er ihn so laut, dass es wie das Brüllen eines Orkans ist. Er schreit ihnen alle Winde. Er meint, es müsse ihnen in den Ohren dröhnen. Aber es ist, als seien ihre Ohren verstopft. Sie können den Namen Jesus nicht hören. Sie haben kein Organ mehr, ihn zu vernehmen. Sie können ihn nicht fassen. Das wird die schrecklichste Hölle sein, dass man den Namen Jesus nicht mehr hören kann, durch den wir Rettung und Seligkeit erlangen. Gott helfe uns, dass wir diesen Namen ernst nehmen, lieb gewinnen und ihn anrufen, solange es noch Zeit ist. Amen. Wir geben jetzt Raum zum Gebet. Wenn jemand beten möchte, bitte schön, wir nehmen uns Zeit dafür.